Alice Goffman, On the Run, die Kriminalisierung der Armen in Amerika. Kannst du dir vorstellen, in einer Gemeinschaft aufzuwachsen, in der deine spätere Verhaftung und dein erster Gefängnisaufenthalt quasi vorprogrammiert sind? In einigen armen, hauptsächlich schwarzen Nachbarschaften in den USA ist das leider für Jugendliche oftmals die Realität. Alice Goffman verbrachte 6 Jahre in einer solchen Nachbarschaft in Philadelphia, der sie das Pseudonym Sixth Street gab. Sie freundete sich mit den dortigen Einwohnern an und bekam Einblicke in eine Kultur, die wohlhabenden Amerikanern vollkommen fremd ist. In den folgenden Blinks lernst du eine schockierende Welt kennen, die leider für viele junge schwarze Amerikaner bis heute Alltag ist. Ihr Leben ist geprägt von Flucht vor der herrschenden Kriminalität in den Vierteln, vor der omnipräsenten Armut und der Aussichtslosigkeit, ihr zu entkommen, und nicht zuletzt auch Flucht vor der Polizei und dem Verurteilungswahn des amerikanischen Justizsystems. Anhand realer Erlebnisse erfährst du, wie schwer es ist, in solch einer Gemeinschaft groß zu werden. Blink Nummer 1. Viele Amerikaner verbringen ihr Leben auf der Flucht. Die USA legen großen Wert auf Freiheit. Dabei können viele Amerikaner diese gar nicht genießen, da das Land die höchste Inhaftierungsrate der Welt hat. Besonders in armen, schwarzen Gegenden repräsentiert das Gefängnis eine ständige Bedrohung für die Bevölkerung. Viele Amerikaner leben heutzutage eine Art Flüchtlingsleben, in dem sie das Justizsystem permanent verfolgt. Doch wie entsteht solch eine Kultur? Die Aufgabe des Justizsystems liegt darin, die Einhaltung der Gesetze zu überwachen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Das amerikanische Justizsystem hat jedoch große Teile der Bevölkerung kriminalisiert. Dies begann damit, dass in den 1970er Jahren die Drogenpolitik verschärft wurde. Dadurch stieg die Anzahl der Inhaftierten drastisch. Heute befinden sich ganze 3% der amerikanischen Bevölkerung im Gefängnis oder stehen unter ständiger Beobachtung. Damit stellt das amerikanische Justizsystem einen traurigen Rekord auf, denn nur Stalins Gulags können mit diesen Zahlen mithalten. Besonders die schwarze Bevölkerung leidet unter dieser Entwicklung. Obwohl Schwarze nur 13% der USA repräsentieren, vertreten sie 37% der Inhaftierten. Dies liegt hauptsächlich daran, dass seit den 1960er Jahren immer mehr Sozialleistungen gestrichen wurden und Teile der betroffenen armen Bevölkerung im Drogenhandel einen Ausweg sahen. Zur gleichen Zeit beschloss jedoch die Regierung mit ihrem War on Drugs vermehrt gegen Drogenhandel vorzugehen. Schauen wir uns beispielsweise die Stadt Philadelphia an. Die Gegend der Sixth Street ist für ihre Kriminalität berüchtigt. In den meisten Fällen handelt es sich nur um Kleinkriminalität, doch dies kann in einem Teufelskreis der gesetzlichen Verfolgung enden. Viele fangen mit dem Drogenhandel an, weil es nichts anderes zu tun gibt und weil sie einen Weg aus der Armut suchen. Wird ein Drogenhändler jedoch einmal gefasst, kann sich daraus eine endlose Schleife von Haftbefehlen, Gerichtsverhandlungen und Gefängnisaufenthalten entwickeln. Das ist für viele Jugendliche aus der Sixth Street Realität. Ein Junge wird dabei erwischt, wie er Drogen verkauft, kann aber die Strafe nicht zahlen. Er verliert seinen Führerschein und wird auf Bewährung freigelassen. Da er aber seinen kleinen Bruder zur Schule fahren muss, riskiert er es und wird ohne Führerschein am Steuer erwischt. Diesmal kann niemand die Kaution zahlen. Um das Geld aufzutreiben, überfällt der Bruder einen Laden. Und so wird einer nach dem anderen in den Teufelskreis eingesogen. Blink Nummer 2. Schon von klein an lernen Kinder, sich vor der Polizei zu verstecken, auch wenn sie gar nichts verschuldet haben. Eine funktionierende Gesellschaft braucht Gesetze. Wenn diese befolgt werden, können wir friedlich miteinander leben. Oder etwa nicht? Die Jugendlichen der Sixth Street müssen häufig eine andere Erfahrung machen. Egal, ob sie gesetzeswidrig handeln oder nicht, die Justiz ist immer auf der Suche nach ihnen. Geraten sie einmal in die Schleife der Kleinkriminalität, werden die Jugendlichen und selbst Kinder zur Zielscheibe für die Polizei. Der kleinste Fehltritt bringt den nächsten Ärger. Wenn die Polizei auf einen der Jungen aus der Sixth Street zukommt, werden sie höchstwahrscheinlich einen Grund finden oder suchen, ihn mit aufs Revier zu nehmen. Vielleicht trägt er einen halbgerauchten Joint mit sich oder befindet sich auf einer Straße, die er während seiner Bewährung nicht betreten darf. Einmal warnte ein Junge namens Chuck seinen Bruder, dass die Polizei ihn wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen festnehmen werde, egal ob sie ihn suchten oder eigentlich jemand anderen. Die Jugendlichen lernen die Präsenz der Polizei schon in ihrer Kindheit kennen und entwickeln schnell ein Gefühl dafür, vor wem sie sich in Acht nehmen sollten. In dieser Fluchtkultur ist bekannt, wie Zivilpolizisten aussehen, wie sie sich bewegen, wo sie auftauchen können und wie ihre Routine aussieht. Was tun die Jugendlichen also, wenn sie einen Polizisten erkannt haben? Sie rennen weg und verstecken sich. Sogar Kinder lernen, so zu reagieren. Ihre älteren Geschwister verraten ihnen, wie sie am besten davonkommen und wie ein ordentliches Versteck aussieht. In der Sixth Street hat sich das Justizsystem zum Überwachungsmechanismus entwickelt. Die Einwohner sind ständig unter Verdacht, egal ob sie gerade gegen das Gesetz verstoßen oder nicht. Hier wird Schuld zugewiesen, bevor überhaupt verdächtiges Verhalten stattgefunden hat. Blink Nummer 3. Die Polizei findet Flüchtige, indem sie die Ängste der Freunde und Familie ausnutzt. In einem Überwachungsstaat regiert die Angst. Wem kannst du vertrauen und wer wird dich verraten? Was können deine Feinde oder sogar Freunde gegen dich verwenden? Diese Kultur der Angst herrscht in der Sixth Street. Loyalität gegenüber Freunden und Familie können sich viele nicht leisten. Für die meisten wäre es undenkbar, den eigenen Bruder oder den besten Freund zu verraten. In der Sixth Street fühlen sich viele Jungen jedoch dazu gezwungen. Sie wissen nämlich, dass ihre eigenen Fehltritte der Vergangenheit sonst gegen sie verwendet werden können. Wurde ein Jugendlicher einmal mit Drogen erwischt, kann die Polizei dies immer als Druckmittel gegen ihn verwenden und somit Informationen über enge Freunde oder Verwandte herausbekommen. Drohungen fungieren hier als Standardmethode der Polizei, die damit meist auf die Vergangenheit der Person anspielt. Einige Jungen haben zum Beispiel noch einen offenen Haftbefehl oder sie haben sogar schon einmal Zeit im Gefängnis verbracht. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Worte der Polizisten Wirkung zeigen. Wenn diese mit einer erneuten Verhaftung drohen, sollten die entsprechenden Informationen nicht herausgerückt werden, sehen die Jugendlichen darin eine echte Gefahr. Auch Mütter erleben solchen Druck von der Polizei. Ihnen wird damit gedroht, Kinderschutzdienste einzuschalten oder die Sozialwohnung zu entziehen, sollten sie die Informationen nicht preisgeben. Hat ihr Sohn oder Partner dann vielleicht noch Drogen in der Wohnung versteckt, wird aus solch einer Drohung schnell bitterer Ernst. Dieser Zustand der ständigen Angst führt dazu, dass Vertrauen zu einem Luxusgut wird, das sich niemand leisten kann. Wenn ein Jugendlicher von der Polizei gesucht wird, versteckt er sich nicht beim Onkel oder bei seinem Kumpel. Das wäre viel zu offensichtlich und seine Freunde könnten ihn verraten. Stattdessen sucht er sich einen Ort, den niemand erwarten würde, wie zum Beispiel die Wohnung des kauzigen alten Nachbarn. Die Polizei kennt dieses System jedoch genauso gut wie die Einwohner der Sixth Street. Sie weiß, wie sie auf wunde Punkte und Ängste trifft, um Informationen zu ergattern. Daher herrscht in der Nachbarschaft eine instabile und misstrauische Grundstimmung. Blink Nummer 4. Die ständige Furcht vor der Polizei bedeutet keinen Zugang zu einem normalen, sicheren Leben. Im Idealfall sind Polizisten Retter in der Not. Das geht aber leider nicht überall. In der Sixth Street bringt die Anwesenheit der Polizei den Einwohnern nur Probleme. Daher finden sie Wege, für die Gesetzeshüter unsichtbar zu werden, auch in Notfallsituationen. Chuck, ein Freund der Autorin, musste sogar der Geburt seines ersten Kindes fernbleiben. Die Polizei suchte ihn wegen ein paar kleinerer Straftaten. Im Krankenhaus hätten sie ihn leicht gefunden. Er wusste, dass die Polizisten in den Wartezimmern die Namen der Besucher durchgehen, um bestimmte Leute zu finden. Ein weiteres No-Go ist die Alltagsroutine, denn Routine bedeutet Vorhersehbarkeit, was die Jugendlichen der Sixth Street so gut wie möglich vermeiden wollen. Aus diesem Grund können viele Menschen dort kein geregeltes Leben aufbauen. Einfache Treffen mit Freunden bringen beispielsweise ein zu großes Risiko mit sich, denn wenn die Polizei einen Gesuchten findet, kann dieser sie ganz leicht zu den anderen führen. Die feindselige Beziehung zwischen den Bewohnern der Sixth Street und der Polizei führt auch dazu, dass erstere im Notfall auf sich selbst gestellt sind. Das Justizsystem funktioniert in dieser Gemeinschaft nicht. Wenn jemand überfallen wird, ruft er nicht die Polizei, denn diese findet dann heraus, wo er wohnt und wenn er das nächste Mal Ärger hat, schnappen sie ihn sofort. Reggie, ein weiterer Freund der Autorin, musste sich in solch einer Notfallsituation beispielsweise geschlagen geben. Er wurde in einer Straße ausgeraubt, die er laut seiner Bewährungsbedingungen nicht hätte betreten dürfen. Ein Anruf bei der Polizei hätte seine Probleme nur vergrößert. Er konnte nicht einmal medizinische Hilfe suchen, da die Polizisten auch im Krankenhaus zu viele Fragen gestellt hätten. Bis heute ist seine Nase krumm. Blink Nummer 5. Die Bewohner der Sixth Street haben ihre eigenen Wege gefunden, das Justizsystem zu ihrem Vorteil zu nutzen. Manchmal funktioniert ein System nicht so, wie es soll. Doch in schwierigen Zeiten finden Menschen immer neue Wege, um über die Runden zu kommen. Das Justizsystem mag die Sixth Street im Stich lassen, aber die Einwohner haben dafür ihre eigene Art gefunden, um die nötige Sicherheit zu bekommen. Zwar sind insbesondere die jungen Einwohner die meiste Zeit damit beschäftigt, einen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden, aber in brenzligen Situationen kann eine Strafanstalt auch Rettung bedeuten. Hier finden sie Sicherheit, wenn die Straßen zu gefährlich werden. Die Sixth Street ist eine konfliktreiche Gegend. Manchmal geraten diese auch außer Kontrolle. Eines Tages erschoss zum Beispiel ein Junge versehentlich einen Mann aus einem benachbarten Viertel. Die Situation eskalierte und die folgenden Wochen waren von ständigen Kämpfen und vielen Verletzten gezeichnet. In dieser Zeit wollte möglichst niemand in der Nachbarschaft der Sixth Street unterwegs sein. Wie konnten die Einwohner dem Konflikt entkommen? Tatsächlich stellte sich das Gefängnis als die sicherste Option heraus. Die Autorin sah, wie sich einer nach dem anderen der Polizei stellte. Einer ihrer Freunde provozierte die Polizei sogar, ihn durch die Stadt zu jagen, damit sie ihn verhafteten und in die Sicherheit des Gefängnisses bringen würden. Doch auch in ruhigeren Zeiten bietet die Sixth Street nicht gerade Sicherheit. Raubüberfälle gehören zur Norm. Geld aufzubewahren wird dadurch zum Problem, denn Menschen mit Vorstrafen, die vielleicht auch keine Arbeit und keinen festen Wohnsitz haben, können nicht einfach ein Konto eröffnen. So haben die Einwohner auch in diesem Fall einen Weg gefunden, wie sie das System zu ihren Gunsten nutzen können. Ein Jahr auf Bewährung zieht eine Kaution von $2000 nach sich. Diese ist bei den Behörden viel besser aufgehoben als zu Hause. Dort besteht nämlich die Gefahr, dass drogenabhängige Familienmitglieder die Wohnung durchsuchen und das Geld stehlen. Von der Kaution verliert der Angeklagte 20% wegen Gebühren, aber der Rest ist zumindest sicher. Blink Nummer 6. Der Status des Flüchtenden definiert Beziehungen und Freundschaften. Beziehungen können immer kompliziert sein. Doch wenn ein Partner ständig auf der Flucht vor der Polizei ist, muss eine Beziehung noch mehr Hindernisse überwinden. Die Kultur der Flüchtenden wirkt sich daher stark auf Beziehungen und Freundschaften aus. Beziehungskrisen werden in der Sixth Street etwas anders gelöst, als wir es gewohnt sind. Viele Frauen kontrollieren ihre Männer, indem sie die Polizei einschalten. So griff zum Beispiel eine junge Frau auf eine etwas ungewöhnliche Methode zurück, um den Vater ihres noch ungeborenen Kindes zur Verantwortung zu ziehen. Dieser hatte sich direkt aus dem Staub gemacht, als er erfuhr, dass er Vater werde. Als Reggie, so hieß der junge Mann, vor dem Haus seiner ehemaligen Freundin in eine Schießerei verwickelt wurde, rief sie die Polizei und zeigte ihn wegen versuchten Mordes an. Sobald er sich bei ihr entschuldigt hatte und Verantwortung für das Kind übernahm, zog sie die Anzeige zurück. Sogar in weniger extremen Situationen greifen Frauen zu solchen Maßnahmen. Manche unterstellen Männern erfundene Taten, um Kontrolle auszuüben, beispielsweise um sie von neuen Freundinnen wegzulocken. Sie wissen, dass die Polizei ihrer Version der Geschichte glauben wird, nicht der des Mannes. Auch Freundschaften werden von den Gegebenheiten der Sixth Street geprägt. Freundschaft bedeutet in dieser Gegend häufig Risiko. Was machst du beispielsweise, wenn dich ein guter Freund auf der Flucht vor der Polizei um ein Versteck bittet? Finden sie ihn, hast du dir eine Menge Ärger aufgeheizt. Und vielleicht umso mehr, wenn sie dabei noch deine unlizenzierten Waffen oder Drogen entdecken. Ein Risiko für einen Freund einzugehen, ist in der Sixth Street ein wahres Zeichen der Zuneigung. Ebenso kann die Ablehnung solch einer Bitte Abneigung gegenüber einer Person zeigen. Freundschaft wird durch die gemeinsame Bereitschaft für Risiken definiert. Blink Nummer 7. Das Strafvollzugssystem gibt der kriminalisierten Jugend Bedeutung und Struktur. Es gibt einige Ereignisse, die für die meisten zum Erwachsenwerden dazugehören. Deine Familie sitzt in bester Kleidung in der Menge und auf der Bühne wird eine Rede gehalten. Die meisten würden damit vermutlich eine Art Abschlussfeier assoziieren. Für die Jugendlichen von der Sixth Street bedeutet das allerdings eher ihre erste große Gerichtsverhandlung. Typische Abschnitte des Erwachsenwerdens wie Schule, Studium und der erste Job werden in der Sixth Street mit ersten Erfahrungen im Strafsystem ersetzt. Der erste Drogenhandel, die erste Gerichtsverhandlung als Jugendlicher und der erste Gefängnisaufenthalt. Während manche Eltern ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen, sich bei Lehrern beschweren, wenn sie mit den Noten der Kinder nicht einverstanden sind und sie zum Fußball- oder Geigenunterricht fahren, sehen die Aufgaben der Eltern in der Sixth Street etwas anders aus. Sie appellieren an den Richter, erstellen Petitionen und holen ihre Kinder vom Gefängnis ab. Dieser frühe Kontakt mit Polizei und Justiz formt natürlich den Charakter der Kinder und Jugendlichen, die in der Nachbarschaft der Sixth Street aufwachsen. Hier zählt, wie sie mit ihren rechtlichen Problemen umgehen. Sind sie clever genug, dem System zu entkommen, oder werden sie weiter hineingezogen? Doch während die üblichen prägenden Ereignisse normaler Kinder aufbauend wirken, zum Beispiel der Gewinn eines Sportwettkampfs oder gute Noten in der Schule, erleben die Jugendlichen der Sixth Street hauptsächlich Demütigung. Das Strafvollzugssystem dient nur dazu, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie kriminell seien. Die meisten Kinder leiden unter dieser permanenten Abwesenheit positiver Bestätigung sehr und entwickeln daraus nachhaltige psychische Probleme. Blink Nummer 8. Die Gemeinschaft der Sixth Street entwickelt kreative Ideen, um Geld zu verdienen. Not macht bekanntlich erfinderisch. Auch die Sixth Street bringt ihre eigene Reihe von Unternehmern hervor. Davor Bestrafte nur schwer einen richtigen Job finden, entsteht eine eigene Wirtschaft in der Kultur der Flüchtenden. Erfährt ein potenzieller Arbeitgeber, dass ein Bewerber wegen Drogenhandels vorbestraft ist, kann dieser den Job vergessen. Er erhält zwar Sozialleistungen, aber das Geld reicht auch nicht wirklich aus. Insbesondere, wenn davon auch noch Kautionen und Geldstrafen bezahlt werden müssen. Wie verdient ein Jugendlicher aus der Gegend also Geld, wenn ihm die üblichen Wege versperrt sind? Im Untergrund finden sich zahlreiche Jobs, mit denen er über die Runden kommen kann. Manche dieser Jobs beinhalten illegale Aufgaben wie der Handel mit Drogen. So schmuggelte eine junge Frau aus dem Viertel sogar Drogen ins Gefängnis hinein. Für $50 brachte sie den Inhaftierten Marihuana mit, welches sie in ihrer Unterwäsche versteckte. Zunächst bediente sie nur ihren Freund, aber nach einiger Zeit weitete sie ihr Geschäft aus und besuchte das Gefängnis bis zu 3-mal täglich. Andere Jobs sind zwar nicht ganz legal, zählen aber auch nicht als Straftaten. Ein Junge namens Rakim führte zum Beispiel ein Uringeschäft. Er verkaufte seinen eigenen, drogenfreien Urin an Männer, die auf Bewährung waren. Diese mussten bei ihren Bewährungshelfern regelmäßig ihren Urin testen lassen. Das Geschäft von Rakim lief so erfolgreich, dass er zusätzlich noch 2 Frauen mit der Urinproduktion beauftragte. Ein anderer Junge wurde ebenfalls kreativ, um Geld zu verdienen. Er besaß das Talent, Stimmen perfekt zu imitieren. Für $5 pro Stunde verbrachte er den Abend in der Wohnung eines Mannes auf Bewährung, der nach seiner Sperrstunde noch unterwegs war. Wenn sein Bewährungshelfer anrief, ging er an das Telefon und imitierte die Stimme seines Kunden. Blink Nummer 9. Kriminalität spaltet die Gegend der Sixth Street in vielerlei Hinsicht. Hierarchien existieren überall und spalten die Bevölkerung. Auch die Sixth Street kann einer Spaltung nicht entkommen. Hier richtet sich die Teilung danach, ob jemand vorbestraft ist oder nicht. Schmutzig oder sauber. Natürlich ist nicht jeder Bewohner der Sixth Street kriminell. Die saubere Bevölkerung tut ihr Bestes, um sich von der schmutzigen abzugrenzen. Alle, die noch keine Erfahrung mit dem Justizsystem gemacht haben, vermeiden bestmöglich jeden Kontakt mit der kriminellen Bevölkerung. Tagsüber arbeiten sie, ihre Freizeit verbringen sie im Haus. Viele der vorbestraften Jugendlichen treiben sich hingegen auf der Straße herum und die sauberen Einwohner tun alles, um nicht in diese Kultur hineingezogen zu werden. Eine Verbindung zur schmutzigen Bevölkerung kann nämlich schnell Konsequenzen haben. Josh zum Beispiel hatte einen guten Job in einem Pharmaunternehmen mit einem Jahresgehalt von $60.000. Trotz seines Aufstiegs brach er nicht den Kontakt mit seinen Freunden aus der Sixth Street ab. Nach einiger Zeit hörten seine Kollegen Telefongespräche über Schießereien und seine Vergangenheit. Eine Gerichtsakte wegen Kokainbesitzes kam ans Licht. Josh verlor seinen Job und musste zurück in die Nachbarschaft der Sixth Street. Die soziale Kluft zeigt außerdem einen deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Fast nur Männer gehören in die Gruppe der schmutzigen Bevölkerung. Frauen sind hingegen diejenigen, die ihre Partner ständig dabei unterstützen, das Justizsystem zu bewältigen. Dies wirkt sich auch auf Bildung und Beruf aus. Frauen sind besser ausgebildet, arbeiten und kümmern sich zusätzlich häufig allein um die Kinder. Es gibt tatsächlich auch viele Frauen, die Erfahrungen mit dem Justizsystem machen, aber eher von der anderen Seite. Sie sehen die Macht der Polizei und des Justizsystems regelmäßig im Alltag und schließen daraus, dass sie dort einen Job mit Zukunft finden können. Blink Nummer 10. Die amerikanische Regierung hat bisher nur mangelhafte Lösungen für Drogenkriminalität gefunden. In den letzten Blinks haben wir eine gespaltene, kriminalisierte Nachbarschaft kennengelernt, die sich nicht mehr mit dem allgemeinen gesellschaftlichen System vereinbaren lässt. Doch wie kann eine Gemeinschaft überhaupt so weit aus dem System fallen? In den 1980er Jahren kam es in den USA zu einer Drogenwelle, die Politikern große Sorge bereitete. Schießereien, Bandenkriege und der offene Handel von Drogen auf den Straßen gehörten damals in bestimmten Vierteln zum Alltag. Diese Entwicklungen brachten viele besorgte Bürger in Aufruhr, sodass sich die Regierung gezwungen sah, schnell dagegen zu handeln. Nur griff sie zur falschen Lösung. Sie entschied, härter als bisher gegen Drogenkriminalität und Gewalt vorzugehen. Hiermit bekämpften die Politiker allerdings nur die Symptome und gingen nicht auf die zugrunde liegenden sozialen Probleme ein. Allein durch ständige Polizeieinsätze konnten komplexe Probleme wie Segregation, unzureichende Bildung, Abhängigkeit und Missbrauch nicht gelöst werden. Auch in der Sixth Street ist nur die Polizei dafür zuständig, die Situation zu verbessern. Viele Polizisten wissen jedoch selbst, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind und wenig Fortschritt schaffen können. Ihnen stehen nur Handschellen und Gefängnis zur Verfügung. Statt die Gemeinschaft vor den wenigen wirklich gefährlichen Kriminellen zu schützen, steht die ganze Nachbarschaft unter Verdacht und Beobachtung. In Wirklichkeit führten die Maßnahmen der verstärkten Kontrolle und des generellen Verdachts zu einer neuen Form von institutionalisiertem Rassismus. Die Gesetze der 70er und 80er Jahre zeigten eine ähnliche Wirkung wie die Jim Crow-Gesetze, die vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1965 die Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung einschränkten. Viele Schwarze befinden sich ständig auf Bewährung und können sich deswegen nicht frei bewegen. Während sie im Gefängnis sitzen, können sie nicht wählen. Sie können für kein Amt kandidieren und finden wegen lächerlicher Vorstrafen keine gute Arbeit. Wenn auch weniger explizit als zur Zeit der offenen Rassendiskriminierung, werden die Rechte der schwarzen Bevölkerung bis heute in vielen Belangen eingeschränkt. Der Lösungsansatz, Drogenkriminalität härter zu bestrafen, schien in den 80er Jahren zunächst logisch. Insgesamt haben diese Maßnahmen jedoch mehr Schaden verursacht, als sie geholfen haben, wie es sich in Nachbarschaften wie der Sixth Street deutlich zeigt. Das waren unsere Blinks zu Alice Goffmans On the Run. Das Wichtigste, das du aus dem Buch behalten solltest: Das amerikanische Justizsystem hat große Teile von armen, schwarzen Nachbarschaften kriminalisiert. Deswegen dreht sich das Leben vieler junger schwarzer Amerikaner darum, der Polizei zu entkommen. Es entsteht ein Teufelskreis der Kriminalität. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit On the Run als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.